ARD. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Und da hätte ich gern erstmal den Namen.
Lars Neuenfeld.
Geburtstag.
16. März 1972.
Geburtsort.
Burgstedt.
Ein schönes kleines Städtchen.
Ja.
Nicht weit von Chemnitz.
Richtig.
10.000 Einwohner damals auch schon.
Oder 12 waren es mal.
Ein bisschen geschrumpft.
Ein klein wenig nur, ja.
Die Profession.
Aktuell bin ich Festivalleiter des Kunstfestivals Begehungen in Chemnitz.
Seit wann und wie lange noch?
Ja, diese Position führe ich jetzt seit 2024 aus. Beim Festival selber bin ich jetzt seit 2017. Ursprünglich mal mitgegründet, 2003. Wie lange noch? Steht in den Sternen.
Was treibt Sie an?
Neugier.
Das können Sie als Festivalleiter dann auch sehr, sehr schön befriedigen, ne?
Ja, deshalb mache ich das ja.
Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Naja, das ist so ein bisschen diese mitteldeutsche Hügellandschaft um Burgstedt herum. Kennen uns natürlich auch. Und dann ist es die norwegische Halbinsel Nesodden.
Die sich durch was auszeichnet?
Ich hatte im letzten Jahr das Glück, durch meine Frau, die dort arbeitete, dass wir fast ein Jahr mit der ganzen Familie dort gelebt haben und die Zeit in Oslo verbracht haben, aber eben in Nesodden. Das ist diese sehr schöne, etwas ländlich geprägte Halbinsel gegenüber der Stadt. Wunderschön. Ist mir sehr ans Herz gewachsen, auch Menschen dort.
Sind das so die norwegischen Schären für die Schweden?
Das ist noch ein Stück weiter unten. Das ist das Ende, wenn man so will, von Nesodden. Nee, also das ist schon so eine, nicht ganz so hügelig, aber auch sehr schön, ja.
Klingt sehr schön. Welche Musik hat Sie unlängst berührt?
Ein Freund von mir hat einen Film gemacht, einen Kurzfilm, Olaf Held, hier auch im MDR ja bekannt, Hammerthal 4. Und zum Abspann und zum Vorspann war das so ein kleines französisches Chanson zu hören. Gitarre, schöne Frauenstimme. Und es war ein sehr schönes Lied. Ich habe dann im Abspann geschaut, was ist denn das für ein Lied? Und es kam nicht. Und dann habe ich den Olaf gefragt, was ist das? Und dann hat er gesagt, das hat er selber gemacht mit einer KI. Das fand ich absolut faszinierend, dass dieses Lied quasi von einer KI geschrieben wurde.
Haben Sie sich vor sich selbst gefürchtet und vor Ihren Gefühlen?
Nein, es war wieder
Sie
dieser Aspekt
der Neugier. Sie lassen sich von einem Computer verarschen.
Nein, aber Popmusik besteht ja aus nur einer gewissen begrenzten Menge an Zutaten. Und die ist natürlich vorhanden im Netz. Und dann kann man das auch machen.
Das lernt die KI dann besonders schnell. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt? Keins von KI generiert?
Nein, keinesfalls. Das ist Knausgårds Morgenstern-Trilogie, die mich sehr im Bann hält.
Aus welchen Gründen? Was fasziniert Sie an Karl-Ove Knausgård?
Dieses Knausgård-Universum, das ist oft so ganz unwichtig erzählt und dann zieht das so an und diese verschiedenen Perspektiven, es geht ja in diesem Buch um den Tod oder die Unsterblichkeit, je nachdem, wie man draufschaut. Und wie er es erzählt, das zieht einen ganz schön in den Bann.
Wie beginnt Ihr Tag?
Schulbrote machen für die Kinder, wochentags zumindest.
Wie viel Uhr stehen Sie da auf?
6.20 Uhr.
Und dann geht es gleich weiter mit den Vorbereitungen für das Festival Begehungen.
Ja.
Das läuft vom 18. Juli bis zum 17. August. Mhm. Auf dem Gelände des stillgelegten Braunkohleheizkraftwerks Nord. Mhm. So ein großes Areal zum Bespielen hatten Sie wahrscheinlich auch noch nie, ne?
Nein.
1,2 Hektar, was habe ich gelesen?
Naja, wir haben nicht das gesamte Gelände, das wäre natürlich völlig irrsinnig. Wir haben uns Gott sei Dank so ein bisschen eingegrenzt, auch eingrenzen lassen von dem Betreiberunternehmen, die 1 Energie. Wir haben ein sehr schönes Teilgelände und das ist schon ein Hektar Gelände und da sind so große Hallen drauf, 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche werden das dann sein. Nee, hatten wir noch nicht, ist schon eine Nummer. Mhm.
Sie haben mit dem Kunstfestival Begehungen ein tolles Kompliment bekommen von Stefan Schmidtke, dem Geschäftsführer Programm der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025, wo Sie jetzt auch angestellt sind.
Also indirekt, wir werden davon bezahlt, genau. Ich bin beim Verein angestellt.
Ihre Stelle wird von der Kulturhauptstadt finanziert. Trotzdem darf man ernst nehmen, was er gesagt hat. Im Kunstfestival Begehungen steckt alles, was Kulturhauptstadt Europas ist. Und das seit 20 Jahren. Und seit über 20 Jahren dürfen wir sagen, see the unseen, sehe das Ungesehene. Das Motto ist ebenso programmatisch für die Begehungen. Das Festival bespielt ungewöhnliche Orte und macht sie sichtbar. Das heißt, wenn Begehungen das alles schon geleistet hat seit 2003, war es eigentlich überflüssig, dem Kulturhauptstadtjahr dieses Motto zu geben, weil sie haben ja schon vieles sichtbar gemacht.
Naja, dieses Motto ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das hat sich jemand vorher ja auch so ausgedacht, um was es gehen könnte. Und dass wir das als Festival schon ein paar Jahre versuchen, immer umzusetzen, das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel für diejenigen gewesen, wie man so einen Kulturhauptstadt ja aufziehen könnte. Das kann ich nur vermuten. Wir arbeiten darin in einer gewissen Selbstverständlichkeit. Was Stefan Schmidtke meint wahrscheinlich, er war das erste Mal 2022 bei uns bei einem Festival, damals in Thalheim im ehemaligen Erzgebirgsbad. Und was ihn wahrscheinlich fasziniert hat, ist dieses sehr breite Publikum. Also dass wir wirklich gerade auch, sagen wir mal, sogenannte kunstferne Schichten, also Menschen, die nie in eine Galerie oder in ein Kunstmuseum gehen würden und sich erst recht nicht unbedingt eine Ausstellung für zeitgenössische Kunst anschauen würden, dass wir die bekommen. Natürlich auch über den Aspekt Neugier, die wollen diese verschlossenen Orte sehen und wir bieten ihnen dazu noch diese zeitgenössische Kunst an und diese Mischung, die dann sozusagen entsteht für diesen Zeitraum, für diesen Festivalzeitraum, die ist besonders, die hat Stefan wahrscheinlich auch inspiriert zu diesem Satz, vermute ich. Aber es ist auch der Grund, warum wir das machen, weil wir eben solche Menschen dann ziehen.
Wie haben Sie gelernt, Kulturangebote zu machen für eher kunstfernes Publikum?
Das haben wir gar nicht gelernt. Wir schließen jedes Jahr einen Raum oder Räume oder Areale. Wir haben ja auch schon mal so als Beispiel eine Ausgabe gemacht in einer Gartensparte mit 300 Parzellen, von denen 30 leer standen. Und die KünstlerInnen haben dann jeweils eine dieser leerstehenden Gärten bespielt mit ihrer Kunst. Diese Orte sind immer erstmal mit einer gewissen Geschichte versehen und einer gewissen Neugier, die daraus entsteht. Also ist es ein Industrieort, da haben Menschen früher dort gearbeitet. Mit einer Gartenanlage kann sich jeder irgendwie identifizieren, hat jeder irgendwie schon gesehen. Dieses Jahr dieses stillgelegte Heizkraftwerk an dieser bunten Esse, die jeder in Chemnitz kennt. Jeder kennt dieses Heizkraftwerk, ist natürlich bekannt. Niemand konnte bisher da rein, außer wenn man da drin arbeitete. Also da ist eine hohe Neugier, man will diese Orte sehen. Und dann bauen wir unsere zeitgenössische Kunst da rein. Die ist auch natürlich, wir bauen nicht einfache Dinge dort gewollt rein, sondern das soll auch schon eine qualitativ hochwertige Ausstellung immer sein. Und dann diese Konfrontation dann zu erleben, wie Menschen dann, die sich sonst nie mit zeitgenössischer Kunst beschäftigen, da zu sehen, wie die darauf reagieren, das ist für mich der größte Gewinn.
Die Sachen, die Sie aufgezählt haben, wie groß ist da bei den Menschen, die kommen, auch die Freude, dass an einem toten Ort wieder etwas passiert, auch wenn es was ganz anderes ist als früher?
Wir erfahren dafür viel Dankbarkeit immer wieder von den Menschen. Ich nenne das mal das Beispiel dieses Erzgebirgsbads in Thalheim, was wir 2022 bespielt haben. Da war ja eine unheimliche Trauer, auch Wut in der Bevölkerung in Thalheim, in einem Ort, der auch mal 12.000 Einwohner hatte vor der Wende, jetzt noch 6.000. Die Esther Strumpfwerke hatten dort ihren Hauptsitz. Das ist ja alles weggefallen. Und dann war in den 90er Jahren dieses Spaßbad dort gebaut worden, eröffnet worden. Und absehbar dann ab den 2010er Jahren konnte sich die Gemeinde dieses Bad nicht mehr leisten. Die war einfach zu klein, das Bad war zu teuer, die Erhaltungskosten waren zu hoch und so schloss man dieses Bad und das war natürlich für diesen Ort und für die umliegenden Orte eine unheimlich schlimme Erfahrung. Und wir sind dann dort reingegangen und haben ein Kunstfestival drin gemacht. Da muss man sehr, sehr sensibel sein und das haben wir zum Beispiel versucht über das Festivalprogramm, dass wir also auch Dinge mit integriert haben, die durchaus anschlussfähig sind an Menschen. Livebands, die angenehme Musik machen zum Abend, eine schöne Gastronomie auf das Gelände bauen, schon auch Brücken bauen. Wir wollten nicht die Kunsttechnik sein, die aus der Großstadt jetzt ins Dorf kommen, ins Erzgebirge und denen zeigen, wie Kunst funktioniert, sondern es sollte ein schönes Erlebnis sein. Und wir haben eigentlich überwiegend positive Resonanz dafür bekommen in der Bevölkerung, aus der Bevölkerung.
So. Und jetzt 2025 die Begehungen auf dem Gelände des stillgelegten Braunkohleheizkraftwerkes Nord. Die große, farbige, bunte Esse von Herrn Büren, nicht weit entfernt. Das Gelände kennen wahrscheinlich viele, viele Chemnitzer, Klammer auf Karl-Marx-Städter. Und wie wichtig war dieses Gelände bei der Frage, welche Künstlerinnen und Künstler will ich und gewinne ich, auch mit diesem besonderen Ort?
Also, als wir 2020 das erste Mal mit der 1 Energie gesprochen haben, über die überhaupt die Möglichkeit, ob die sich vorstellen könnten, uns da reinzulassen, mit der Perspektive aus der Braunkohle auszusteigen. Das war klar, das hatte die Eins beschrieben, dass ich das vorfristig tun will. Und dann der Weg aufging zu sagen, ja, also die Eins hat dann gesagt, der Vorstandsvorsitzende Roland Warner hat gesagt, ja, wir könnten uns
die das... Die Eins sind Stadtwerke Chemnitz oder?
Die Stadtwerke und umliegende Gemeinden bilden die Eins Energie. Okay. Es ist ein kommunal getragenes Unternehmen im Wesentlichen. Also es gab dann so diesen Weg, ja, wir könnten uns das vorstellen. Und dann war wirklich der Moment, also wenn wir in diesem ehemaligen Braunkohlekraftwerk sind, dann müssen wir uns, dann wollen wir uns natürlich auch mit den Themen Klimawandel, Rohstoffverbrauch, Ressourcenverbrauch, Artenvielfalt, Artensterben beschäftigen. Der Ort gibt das Thema ganz klar hier vor. Und dann haben wir das ein bisschen auch konzeptionell formuliert. Und dann war tatsächlich Claudia Tittel, unsere künstlerische Leiterin für dieses Jahr, mit der wir das zusammen entwickelt haben. Und die gesagt hat, wir greifen hier anfänglich einfach mal hoch ins Regal. Wir gehen mal jetzt nicht irgendwie, wir versuchen einfach mal, wir schreiben einfach mal große Künstlerinnen und Künstler in der ganzen Welt an, zeigen Fotos von dem Gelände, beschreiben, was wir machen wollen und gucken mal, was passiert. Und wir hatten eine unglaublich positive Resonanz. Wirklich, also von den Künstlerinnen und Künstlern, die wir jetzt in der Ausstellung haben, sei das ein Hitto Steyer, sei das ein Gregor Schneider, sei das ein Olaf Nicolai, Henrike Naumann, Lacher Almasigé und ich will jetzt nicht alle aufzählen, wir kommen gleich im Laufe des Gesprächs noch drauf, die alle zugesagt haben. Es gab eigentlich nur eine Absage und aus Zeitgründen war es Olaf Oerlison, der sich wirklich entschuldigt hat, dass er nicht aus Zeitgründen es nicht ermöglichen kann. Aber ansonsten war das eine tolle, also die Künstler sind auf diese wirklich in außergewöhnlichen Räume eben wirklich angesprungen.
Wie weit sind Sie denn jetzt mit den Vorbereitungen?
Naja, wir sind schon mitten im Aufbau. Ich fahre auch nach dieser Radiosendung wieder ins Gelände zurück. Wir sind jetzt in der Hightime, also für uns brennt die Luft. Ja.
Und wie viele Menschen erwarten Sie in diesem Jahr?
50.000 ist die Schätzung, die wir in den 4 Wochen durchaus sehen.
Bisher war der Publikumsrekord der Begehungen bei wie viel?
12.000, aber dann eben nur 2 Wochenenden. Also hochgerechnet ist es schon realistisch. Jetzt haben wir 5 Wochenenden und die Tage zwischendrin. Wir sind Kulturhauptstadt Europas, das Gelände ist deutlich größer. Ja.
See the Unseen ist ja eine Aufforderung. Also nehme bitte schön das Ungesehene zur Kenntnis. Nimm uns wahr. Das ist ein frommer Wunsch und die Rechnung war ja so aufgemacht, dass man viele, viele Menschen möglicherweise aus aller Welt in Chemnitz begrüßen wollte. Hat das bisher gut geklappt?
Erstaunlich gut. Ich wohne auf dem Kassberg und dort, wo ich wohne, ist so eine Route für diese Stadtrouten, also wenn die so diese Stadtrundgänge machen. Und ich habe das auch schon früher erlebt, dass ich aus meinem Fenster schaue und dann sind dann so 3 Leute in der Stadtführung dabei und gucken dann so mit dem Kopf im Nacken die Fassaden so an. Ich wohne auch in meinem Haus, was eine sehr schöne Fassade hat, deshalb stehen die da auch immer. Und jetzt ist das ja wirklich täglich so und die Gruppen sind jetzt so 20 Leute und alle gucken so in mein Fenster hoch. Und das ist so ein Moment bei uns auf der Straße. Und wenn man durch die Stadt geht, man sieht Touristen, man spürt die Touristen, man hört ganz viele unterschiedliche Sprachen auch. Ja, es ist faszinierend. Ich habe jetzt Journalisten aus England, aus Frankreich durch die Stadt geführt und so. Also wir haben es gehofft, dass es so ist, aber es ist wirklich eingetroffen. Menschen gucken sich das an, die Kulturhauptstadt Europas.
Also gestern habe ich die Vorschau gesehen, dass Dreisat Chemnitz Schwerpunkt macht, Kulturhauptstadt. Mhm. Aspekte hat eine Stunde gemacht, die habe ich gesehen. Super positives Gesamteindruck. Und alle anderen Berichterstattungen, ausführlicheren Dokumentationen über das, was da läuft in der Kulturhauptstadt Europas, alles sehr, sehr positiv. Wie sind denn Ihre Resonanzen? Was sagen die Menschen, die möglicherweise zum ersten Mal in Chemnitz sind?
Also ich hatte jetzt tatsächlich einen Bekannten aus Norwegen, was ich vorhin erzählte, zu Gast. Er ist Architekt, wird auch ein Künstler sein, der bei uns ein Soundkunstwerk bei den Begehungen macht, Gisle Natas. Und der war auch total begeistert von dieser Stadt. Der fand das total schön. Der hat sich die Architektur und einen ganz anderen Aspekt angeguckt. Also wir promoten ja zum Beispiel so ein bisschen unsere Ostmoderne. Ich mache hier Anführungsstrichen in den Raum. Das hat ihn zum Beispiel gar nicht interessiert. Er fand zum Beispiel diese Nachwende 90er Jahre Architektur, also unser Ensemble Rathaus, der nun leerstehende Kaufhof von Helmut Jahn entworfen, Kolloff-Fassade an einem Einkaufszentrum und dann hinter die Ingenhof-Welle vom Pick- und Kloppenburg-Kaufhaus. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja faszinierend, so ein Ensemble.
Ne? Faszinierend und, schrecklich oder faszinierend?
Nein, faszinierend gut. Interessant, total, er fand es total spannend. Oslo ist ja geprägt von einer Architektur so der letzten 10 Jahre ganz stark. Er macht da auch an vielen öffentlichen Ausschreibungen, die er leitet, so, das ist eigentlich sein Job. Er war total fasziniert und dieser Blick von anderen auf die Stadt, der ist eigentlich geprägt von viel positiven Dingen und das färbt so ein bisschen auch also auf mich zumindest ab, zu, anders auch auf meine eigene Stadt zu gucken. So, ne? Also
das heißt, Sie nehmen staunend irritiert zur Kenntnis, dass man Chemnitz schön finden kann, ja, wenn man von außen kommt.
Ja, auf jeden Fall.
Dass sie irgendwie was, ja, Besonderes ist.
Besonders vielleicht nicht, aber sie ist nicht, man muss sie nicht verstecken. Und man braucht sie nicht verstecken. Wir haben viele schöne Dinge in der Stadt und wir haben viel tolle Kultur, auch ohne Kulturhauptstadt, ja, in der Stadt. Und wir können das anderen Menschen zeigen. Und ich finde es gut.
Lars Neuenfeld, Festivalleiter des Festivals Begehungen in Chemnitz. Das ist ein weiterer Höhepunkt im Kulturhauptstadtjahr, 18. Juli bis 17. August auf dem Gelände des Braunkohleheizkraftwerks Nord in Chemnitz. Lars Neuenfeld, der freilich in seinem bisherigen Leben seit 1972 ziemlich viel gemacht hat. Ich könnte den Begriff Tausendsasser in Karl-Marx-Stadt einführen, das lasse ich aber lieber. Wir reden gleich weiter.
Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Bourgeois, artiste ou vagabond.
Trifft Lars Neuenfeld, Chef des Kunstfestivals Begehungen in Chemnitz.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Lars Neuenfeld, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Eher weniger. Es gibt so viele Menschen, die man trifft, die einen beeinflussen und positiv wie negativ. Da suche ich mir das Beste aus.
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Ich hatte eingangs beschrieben, dass mich Knausgard gerade so ein bisschen fängt. Und es gibt im zweiten Teil der Morgenstern-Trilogie eine längere Passage über den russischen Kosmismus. Also eine philosophische Strömung im Russland der 10er, 20er Jahre, die sich mit der realistischen Möglichkeit der Unsterblichkeit auseinandersetzt. Und Knausgard verwebt das in der Handlung dann quasi mit Möglichkeiten, die momentan die Tech-Milliardäre Musk, Jeff Bezos in Bezug auf Unsterblichkeit. Ja. Also Elon Musk geht ja tatsächlich wahrscheinlich davon aus.
Peter Thiel auch.
Genau. Peter Tier wirklich irgendwie, also die forschen da ja ganz intensiv daran, unsterblich zu werden oder mindestens 500 Jahre zu leben. Furchtbarer Gedanke. Aber Knausgard verwirrt das ganz interessant. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, über die Möglichkeit der Unsterblichkeit.
Ich glaube, wenn Donald Trump erfahren würde, dass Elon Musk eigentlich russischer Kosmist ist, dann wäre der Ofen aber ganz aus. Ja. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Beim guten Konzert. Dieses Konzert, Eröffnung des Kosmos-Festivals in Chemnitz, Blond, zusammen mit der Robert-Schumann-Philharmonie auf dem Theaterplatz, gemeinsam mit Freunden und Brüdern, also Blond mit ihren Brüdern und genau, weiteren Freunden.
Die Schwestern, die Kummer-Schwestern sozusagen, genau. Ohne Familie Kummer läuft in Chemnitz.
Vieles.
Trotzdem. Genau, das, was Neuenfeld dann macht. Ja, okay, gut. Woran glauben Sie?
An die Kraft der Kunst, tatsächlich.
Was ist die Kraft der Kunst?
Die Möglichkeit, Gedankengänge zu beeinflussen, zu verändern, das kann in vielerlei Hinsicht eigentlich doch nur die Kunst. Uns auf einer ganz anderen, weniger rationalen Ebene mitzunehmen, zu Gedanken anzuregen und auch über andere Menschen, über andere Gedanken nachzudenken, zu reflektieren. Das ist die Kraft der Kunst und sie kann bei uns Erinnerungen wachrufen, die wir lange vergessen haben. Und ich habe ganz viele erlebt, ich habe das ja gerade eingangs erzählt, dieses ganz unterschiedliche Publikum bei uns auf dem Festival. Darf ich eine Anekdote erzählen, ja, in diesem Zusammenhang?
Wenn es eine gute Geschichte ist, die
ich
Anekdote,
finde es immer, ich erzähle sie ganz gern. Wir hatten 2022 in Thalheim ja dieses Erzgebirgsbad, ich erzählte es. Und wir hatten ein Kunstwerk von Anna Kramer. Anna Kramer hat das Planschbecken, das Kinderplanschbecken, mit einer ganz dünnen Schicht schwarzen Bitumen ausgekleidet, also flüssigen Bitumen, der dann leicht hart geworden ist. Und das hatte dann so eine spiegelnde Fläche, wie das auch bei Wasser der Fall ist. Das war an sich natürlich eine sehr traurige Arbeit, weil dieses Schwarz im Kinderplanschbecken und so weiter. Ja, war eine schöne Arbeit und eines Abends stehe ich also dort und dann kommt ein älterer Mann auf mich zu, der schon bestimmt so zwischen 70, 80 war und bedankte sich bei mir, dass wir das so schön hier gemacht haben und dass hier mal was los ist in Thalheim. Und sagte aber, ja, mit der Kunst kann ich nichts anfangen. Aber bei dem Kunstwerk mit dem Bitumen, da habe ich mich erinnert, dass ich im Studium, ja, da reden wir jetzt von den 1950er Jahren, dass ich im Studium dort und dort als Werkstudent war und da sollte ich heißen Bitumen aus einem Kessel abfüllen. Und ich habe da den Hahn aufgemacht und als der Eimer voll war, brachte ich den Hahn nicht mehr zu und der ganze Eimer lief über und die ganze Werkhalle lief voller diesen schwarzen Bitumen. Und dann erzählte er das dramatisch, wie dieser Raum voller Bitumen lief. Und sagte dann habe ich wahrscheinlich damals schon Kunst gemacht. Und da habe ich dem Herrn erzählt, eine Kunst haben sie mit Sicherheit nicht gemacht, aber dass sie sich heute an dieses Ereignis erinnert hat, das hat die Kunst mit ihnen angefangen. Und das ist eben so ein Moment, was die Kraft der Kunst eben auch in ganz vielen Dingen bei uns auslösen kann.
Kann ich gut nachvollziehen. Begehungen wird dann ja über die Jahre und Jahrzehnte manche Gedankengänge in Bewegung gesetzt haben, ne? Vielleicht auch längerfristig.
Das hoffe ich, ja.
Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
Ach, manchmal hätte ich mir gewünscht, eher aufzuhören und manchmal durchzuhalten. Das ist unterschiedlich, je nachdem. Es gibt viele Dinge in meinem Leben, die ich mir gewünscht hätte. Vielleicht hätte ich sie besser durchziehen sollen.
Das Fernstudium.
Das Fernstudium zum Beispiel, auf jeden Fall.
Aber es hat trotzdem Freude gemacht.
Sehr, sehr.
Was wollten Sie als Knabe werden in Burgstedt? Was hatten Sie für eine Idee? Für eine Berufsidee auch möglicherweise?
Naja, ich bin noch die Generation, wo man, um das Abitur abzuschließen, einen 1er Durchschnitt auf dem Zeugnis haben musste. Den hatte ich nicht. Also war dann der Weg in die eine Lehre machen.
Also POS haben Sie gemacht, aber EOS dann nicht?
EOS eben nicht. Und ja, dann hat man sich so mit den Dingen beschäftigt, die so aus dem Umfeld der Familie da waren. Den Beruf des Kochs habe ich dann erlernt, weil ich an der AG Kochen und Backen in der Schule tatsächlich teilgenommen habe. Wie man mit 14, man muss sich ja mit 14 Jahren entscheiden, was man werden will. Mein Sohn ist jetzt 14, um Gottes Willen, ich mir das überlegt, dann müsste das jetzt festlegen.
Eigentlich ja, ist dein Leben jetzt zu Ende, entscheide dich.
Ja, tatsächlich gab es aber in den Jahren dann auch schon immer mal den Wunsch bei mir, also auch schon in dieser Zeit der DDR, irgendwas in die Richtung Journalismus, Schreiben zu machen und über viele Ecken, die das Leben so schlägt, kam ich dann auch dazu.
Genau, indem Sie selbst ein Stadtmagazin dann aufgelegt haben, ja, für Chemnitz, dann wieder Chemnitz. Ja. Aber vorher, das stelle ich mir wirklich sehr, sehr spannend vor, ein 17-Jähriger, der die friedliche Revolution erlebt. Mhm. Politisch aktiv erlebt?
Ja, doch schon. Also in dieser Zeit immer mehr und mehr dann, also in dieser wirklichen 89 Herbst, früher 90, also diese ganzen Dinge. Es war wahrscheinlich schon die schönste Zeit des Lebens, also die Zeit, die mich im ganzen Leben wirklich am meisten beeinflusst hat, in den Möglichkeiten, was man machen kann. Einfach so einfache Dinge wie keine Angst vor großen Tieren zu haben. Also in dieser Zeit sind wir mit vielen Menschen in Kontakt gekommen, nicht zu viel Ehrfurcht zu haben, selbstbewusst reinzugehen. Ja, ich habe mich stark damals schon in der Umweltbewegung engagiert und das war auch so die Zeit.
Was war da der Impuls?
Nein, die Umweltverschmutzung in der DDR, diese Fahrten hier, Bitterfeld und so weiter, Espenhain, auch die toten Wälder am Erzgebirgskamm und so, das hat mich alles schon sehr beeinflusst. Ja.
Sie haben sich bei Bündnis 90 engagiert.
Ich habe den Gründungsaufruf der Grünen Partei der DDR unterzeichnet, war dann auch für die Grüne Partei der DDR aktiv, bin sogar für die Volkskammerwahl damals nominiert worden. Ich glaube, wenn jemand das Gegenteil beweist, der jüngste Volkskammerkandidat gewesen zu sein bei den freien Wahlen.
Listenplatz 10.
Listenplatz 10 im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Ich bin erst 2 Tage vor dieser ersten freien Wahl wahlfähig geworden.
Mit dem Geburtstag, 16.03. Die genau, Volkskammerwahl war am 18.
Genau. Genau, ne? Und über diese Ebene bin ich sozusagen in die Politik reingekommen. Bin dann tatsächlich in den Folgemonaten in die Kommunalparlamente gewählt worden, im Stadtrat in Burgstedt, im Kreisrat Chemnitzer Land. Dann aber später dann auch parteilos. Ich habe einfach den Übertritt, also während andere Parteien die Mitglieder übernommen haben, musste man als Grüner in die neue Bündnis 90, die Grünpartei, tatsächlich wieder eintreten. Also meine Mitgliedschaft in der Grünpartei der DDR ist nicht automatisch übergeschnappt. Und ich hatte so viel zu tun, ich habe das einfach verpasst dann irgendwann. Und dann habe ich es auch nicht mehr für allzu notwendig.
Was haben Ihre Eltern zu dem aktiven, politisch aktiven Jüngling gesagt?
Meine Eltern haben mich Gott sei Dank immer mit allen unterstützt oder meine Wege als erwachsener Mann nicht allzu stark in Frage gestellt. Und das, ja. Meine Mutter hat dann später gesagt, ach, wärst du doch in der Politik geblieben.
Warum?
Ich glaube, sie hat die Verdienstmöglichkeiten gesehen. Natürlich ist es tatsächlich so, dass viele aus der Zeit, mit denen ich damals gegangen bin, später dann in der, also Volkmar Czocke zum Beispiel ist einer der Landtagsabgeordneter und Parteivorsitzender der Grünen in Sachsen war. Das war mein Fraktionskollege damals. So. Also ja, ich glaube, meine Mutter hat diesen Verdienstweg eher gesehen, aber das will ich ja gar nicht unterstellen.
Der Junge wäre abgesichert gewesen.
Ja, so ungefähr.
Nicht so was Unstetes. Ja. Gastronomie, Stadtmagazin, Kultur, ganz schwierig. Ja. Da irgendwas Kontinuierliches aufzubauen. Ich möchte nochmal zurück auf den Abend des 18. März 1990, das Ende sozusagen der letzten Volkskammerwahl der DDR. Und da erinnere ich mich an ganz, ganz traurige Menschen. Neues Forum, abgestraft, nichts wertgeschätzt von dem, was da geleistet wurde zum Erfolg der friedlichen Revolution. Die Grünen jetzt auch nicht überragend abgeschnitten. Die Konservativen waren sehr, sehr erfolgreich. Wie ist es Ihnen gegangen an dem Abend?
Ich gehörte zu den Enttäuschten, sicher. Ne? Ja. Aber das ist Demokratie. Also das ist natürlich auch ein Lernen über die Jahre, dann auch im Parlament selber, diese 4 Jahre, die ich im Parlament gesessen habe. Also dieses Aushandeln und das Akzeptieren von anderen Meinungen und auch das Akzeptieren von Mehrheitsmeinungen, das ist ganz wichtig und finde ich auch heute noch. Also das natürlich ist auch meine Vorstellung von der Politik nicht so umgesetzt, wie ich mir das wünschen würde. Aber es gehört zur Demokratie und es ist wichtig, dass das so ist.
Und so grundsätzlich aus Ihrer Perspektive das Gelingen der inneren deutschen Einheit?
Naja, das ist schon schwierig, glaube ich.
Chemnitz profitiert gerade davon, dass es nicht ausreichend gekannt wurde.
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es natürlich viele Vorteile, die uns zu diesem Kulturhauptstadttitel sicherlich verholfen haben. Nein, das haben wir uns, glaube ich, alle einfacher vorgestellt. Ich glaube, wir waren da auch zwischendrin schon mal auf einem besseren Weg. Ich finde es sehr tragisch, dass wir diese Ost-West-Geschichte immer noch so aufrechterhalten oder Leute gibt, die das so aufrechterhalten, weil ich fühle mich eigentlich ungern als Ossi oder lass mich ungern als solcher bezeichnen. Ich fühle mich da nicht gut abgeholt.
Sie sind Burgstädter.
Ich bin Burgstädter im Seidesfall, genau. Aber diese Einordnung oder dieser Regionsstolz Ostdeutsch, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. So.
Tja, unverdiente Dinge. Auf unverdiente Dinge sollte man möglicherweise nicht stolz sein. Ich möchte gerne die Geschichte des Festivals Begehungen noch mal ganz kurz thematisieren. 2003, hatten Sie gesagt, waren Sie Mitgründer, bei der ersten Ausgabe dabei, dann 2017 wieder eingestiegen und dann ab 2022 Chef vom Ganzen. 2003, was waren das für Menschen, die gesagt haben, guck, es gibt hier so viele leerstehende Läden, da könnte man doch mal was machen.
Es war eine Schnapsidee. Wirklich im übertragenen Sinne, es war eine Schnapsidee. Eine gute Freundin von mir, die Beate Kunert, Filmemacherin, Fotografin und zu diesem Zeitpunkt auch Inhaberin einer Bar auf dem Sonnenberg, einem Stadtteil in Chemnitz. Und eines Sonntags standen wir beide drin. Ich habe ihr damals in der Bar geholfen. Und es war leer und die gegenüberliegenden Läden waren alle leer. Die Straße war, also das Sonnenberg veränderte sich in dieser Zeit gerade ganz stark. Viele kleine Läden schlossen und ja, Leerstand war da. Und Beate hatte die Idee, ach komm, lass uns doch mal versuchen, wir mieten hier ein paar Läden an und wir machen da so eine Ausstellung rein. Ich rufe ein paar Fotografen an aus meinem Umfeld und dann war so irgendwie die Zahl 12 geboren, dass wir 12 Fotografen und Fotografinnen da anrufen. Und ich habe damals mit meinem guten Freund Randy Fischer ein Literaturmagazin in Chemnitz gemacht, das hieß Komma. Und wir haben damals schon immer Veranstaltungen gemacht, viele Lesungen, aber auch Filmreihen kuratiert und so. Und unser Part war, die Veranstaltungen für dieses Festival mit zu koordinieren. Wir haben das damals gar nicht Festival, glaube ich, genannt. Und es war dann 2 Wochen. Wir haben das innerhalb von 2 Monaten aus dem Boden gestampft. Die Beate war...
Und Begehungen, wer hat sich das ausgedacht?
Die Beate. Beate Kunert. Es gab damals noch ein Kulturfestival, das hieß Begegnungen in Chemnitz. Und dieses Begehungen war so ein bisschen eine Antwort auf die, also ein Wortspiel aus diesen Dingen. Naja, hat sich so jetzt.
Die Begehungen gibt es, die Begegnungen.
Ja, ja, genau, nicht. Die gibt es nicht mehr, die Begegnungen.
Die Begegnungen genau. Gibt es jetzt bei den Begehungen.
Genau. Ja, und dann haben wir das schnell auf die Beine gestellt, haben diese Läden angemietet, schöne Fotografieausstellungen reingemacht. Und dann war das auch ein Erfolg, es kamen viele Leute. Und danach wollten wir das gar nicht weitermachen. Das war überhaupt nicht Ziel von uns.
Aber es kamen Leute, die ja, gesagt haben, dann, das ist eine tolle Idee.
Im Frühjahr darauf kam ein junger Mann zu mir ins Büro und fragte mich, ob er diesen Namen benutzen kann, weil er möchte diese ähnliche Idee, leere Läden, Kunst und so weiter, auf dem Brühe, damals ebenfalls ein komplett verlassener Stadtteil in Chemnitz, umsetzen. Und da haben wir gesagt, ja, das, wir haben keine Verwendung dafür, du kannst das gern machen. Und so ist aus diesen Begehungen zu ein organischer Prozess geworden, weil als der Matteo, Nachname habe ich leider vergessen, das hat das glaube ich 3 Jahre gemacht, dann war er ausgebrannt, Familie, keine Ahnung. Und dann kamen wieder Leute zum Matteo und gesagt, dann würden wir es weitermachen. Dann waren da wieder Leute und die jetzige die Truppe, das jetzige Team, das dieses Festival macht, sagen wir immer, es dürfte so die, je nach Zählweise, 8. oder 9. Generation sein. Die das Festival.
Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, ne?
Ja.
Wenn sowas so hartnäckig von verschiedensten Menschen weitergepflegt werden will.
Ja.
Wird es das Kosmos-Festival auch so lange geben oder erleben wir da gerade einen wunderbaren Höhepunkt? Kostenfreies Festival, 3 Tage.
Ja, ja, ja. Also das Kosmos Festival ist ein wunderschönes Ding, aber es ist natürlich in gewisser Weise auch ein Politikum, weil es ist so entstanden aus dieser Situation 2018, Absage Stadtfest, die rechtsextremistischen Ausstreitungen in Chemnitz. Und dann immer wieder dieser Moment, wie kann man dieses alternative Stadtfest, im Endeffekt ist es ja das, ne? Oder eine Alternative zum Stadtfest, wie kann man das weiterführen? Das ist mit hohen Kosten verbunden und durch die Corona-Zeit und jetzt auch diesen Kulturhauptstadtprozess, der da, sage ich mal, die Möglichkeit eines klaren Gedankens, wie kann man das weiterführen, auch ein bisschen verstellt hat, weil natürlich anders Geld auch vorhanden war in den letzten Jahren, was in Zukunft nicht mehr da sein wird. Von daher ist die Perspektive, kann dieses Festival auch in 20 Jahren so noch existieren, das Kosmos-Festival, schwierig zu beantworten. Wir hoffen es alle. Das ist eine unglaublich schöne Atmosphäre in der Stadt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es Wege geben muss, dieses Festival auch weiterzuführen.
Aber für die Stadt wird es wahrscheinlich schwierig, wenn 500.000 bis 1 Million Euro aus dem Haushalt, aus dem städtischen Haushalt kommen sollen, dann wird es wahrscheinlich...
Die Fantasie, dass das die öffentliche Hand bezahlen möchte. Also würde ich ein ganz anderes Thema so reinswitchen, was wir als Kunstfestival Begehungen auch merken und was ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die Kulturhauptstadtprojekte gerade machen, berichten. Es ist unheimlich schwer, Geldgeber, Sponsoren aus der freien Wirtschaft zu akquirieren. Viele Sponsoren, mit denen man spricht, erkennen noch nicht den Wert von Kultur für das Miteinander, für das Leben in einer Stadt als weicher Faktor, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu generieren, Kunden zufriedenzustellen und so weiter und so fort. Viele rechnen einen genannten Sponsorbetrag noch eins zu eins um, wie viel kriege ich dafür in Google-Werbung? Wie viel? Und das ist uns ganz oft passiert. Und das spiegeln ganz viele. Und das muss sich auch für das Kosmos enorm ändern. Die Chemnitzer Wirtschaft und die Wirtschaft in der Region muss erkennen, dass dieses Festival ihre letzte Rettung ist, um Menschen in dieser Stadt zu halten, um junge Menschen in dieser Stadt zu halten.
Wobei Sie ja jetzt auch gerade nicht ein tolles Beispiel sind. Begehungen, die sind auch kostenfrei.
Ja, aber auch wir haben in den letzten 2 Jahren den Weg etwas angepasst, ein bisschen gestrafft. Früher ist man bei uns wirklich reingelaufen und hat mit guten Tag und schön, dass Sie da sind. Heute begrüßen wir jeden Gast einzeln. Er bekommt ein Bändchen um die Hand. Also das ist auch eine Sicherheitsfrage, weil wir wissen müssen, wie viele Menschen auf dem Festivalgelände gerade in dem Moment sind. Aber er wird auch nochmal freundlich darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Festival auch sich von Spenden finanziert. Wir müssen und wollen auch einen nicht unbeträchtlichen Teil unseres Budgets selber erwirtschaften.
Und funktioniert die Bitte?
Ja.
Ja,
sehr gut.
Es kommt was.
Ja.
Es kommt was.
Die Menschen sind dazu bereit.
Es kommt was zurück.
Ja.
Ich würde ganz gerne das Braunkohleheizkraftwerk nochmal thematisieren. Und sicherlich auch die Frage, was man denn mit diesem irrsinnigen Areal macht und mit den Bauten da drauf. Die Debatte wird wohl noch geführt werden, letztendlich. Ja. Und inwieweit sind Sie mit den Kunstaktionen jetzt möglicherweise mittendrin in dieser Debatte?
Wenn wir ein Gelände, ein Gebäude nutzen, was leer steht, werden wir immer mit der Frage, auch gerade vom Publikum konfrontiert, was wird denn hier danach damit? Wir sind ja nicht der Eigentümer, wir haben da natürlich keinen Einfluss darauf. Ich kann keinesfalls für die 1 Energie sprechen, was sie damit vorhat. Fakt ist, das ist ein Gelände, es ist ein Industriegelände und es dient dazu, die Chemnitzer und Chemnitz, also glaube ich 20.000 Haushalte in Chemnitz mit Fernwärme zu versorgen. Das ist das oberste Ziel dieses Unternehmens. Strom ist ja eher ein Beiprodukt. Und auch in Zukunft muss die 1 Energie sicherstellen, dass diese Fernwärmeleitungen laufen und dass die Haushalte versorgt werden. Und dafür müssen sie mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwas verbrennen. Also Wärmepumpe, es gibt die durchaus Planungen, wo eine Großwärmepumpe mit zu installieren. Es wird gemischt werden. Es gibt jetzt ein Gaskraftwerk. Aber da gibt es also verschiedene Diskussionen. Eine davon ist auch, dass die 1 Energie sehr gern eine Müllverbrennungsanlage auf dem Gelände errichten möchte. Ne? Auch das ist eine Möglichkeit, Dinge zu verbrennen, thermische Energie zu erzeugen. Da kann man ganz unterschiedlich dazu stehen. Ich habe erzählt, ich komme aus der Umweltbewegung. Ich habe aktiv gegen Müllverbrennungsanlagen gekämpft am Beginn der 90er Jahre. Heute habe ich dann ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge. Und das ist auch zum Beispiel in einem Kunstwerk, wenn ich mal eins exemplarisch benennen darf. Wir haben ein Kunstwerk von einer Künstlerin aus Spanien auf dem Festival. Die Künstlerin heißt Amparo Sart, die wohnt auf Mallorca. Und Amparo Sart hat einen, stellen Sie sich vor, liebe Hörerinnen und Hörer, einen 6 Meter langen schwarzen Klumpen, steinartig, 6 Meter lang, 2 Meter im Durchmesser. Und dieser Klumpen ist kein Stein, sondern er ist aus verpressten Müll konstruiert. Und dieser Müll ist aus dem Meer vor Mallorca abgefischt worden. Damit reflektiert natürlich Amparo Sart auf diese, also das ist ein recht bedrohliches Szenario, dieser schwarze Stein, der wird bei uns so in der Halle hängen, reflektiert natürlich auf die Verschmutzung des Mittelmeers oder der Meere allgemein. Und wir Deutschen haben auch oft so den Moment, wir kennen das ja, wir sind ja auch häufig gerne im Mittelmeer im Urlaub, wir sehen die Müllsituation dort und scheinen uns einzubilden, dass wir damit nichts zu tun haben. Aber Fakt ist, dass der Müll, den wir sozusagen erzeugen, der wird verpresst, der wird in Container gepresst und wird dann verschifft. In vielen Fällen übers Mittelmeer, meist an die türkische Küste und wird dann in Recyclinganlagen gebracht. Meist nicht sonderlich erfolgreich und oft nicht so erfolgreich. Viel von diesem Müll weht ins Mittelmeer. Es ist am Ende auch oft unser Müll aus Deutschland, der nicht als Mittelmeeranrainer ist, der dort landet. Wir haben ursächlich damit etwas zu tun und wir kommen nicht aus dieser Situation heraus. Und wenn wir über eine Müllverbrennungsanlage nachdenken, dann können wir sagen, nein, wir wollen keine Müllverbrennungsanlage. Wir müssen uns aber auch damit beschäftigen, was wird denn eigentlich dann aus unserem Müll? Ja. Es macht keinen Sinn, den in die Türkei oder nach Indonesien oder nach Afrika zu verschiffen. Das ist eine falsche Annahme. Und über solche Fragen wollen wir gerne auch mit den Besucherinnen und Besuchern und auch mit Fachleuten diskutieren. Das Thema Müll ist eine Thematik, die bei Kunstwerken eine Rolle spielt. Aber generell sind Ressourcen, Rohstoffverbrauch, Artenvielfalt, das sind so die Themen, die uns bewegen.
Auf dem Gelände stehen große Gebäude auch ein Kühlturm? Steht da, ist das noch ein Kühlturm?
Ja.
Passiert da auch was in diesen riesen Hallen oder Türmen?
Ja, wir haben, wir haben ganz faszinierende Räume. Es sind drei große Hallen, die ursprünglich dafür da waren, das Wasser aufzubereiten, einerseits den Kühlprozess, andererseits um die Turbinen anzutreiben. Das ist eigentlich so unser Areal. Das sind diese großen Hallen mit einer ganz unterschiedlichen Architektur. Und dann haben wir diesen wunderbaren Kühlturm aus den 1960er Jahren, der bisher eine Berieselungsanlage enthielt. Da kommt Wasser unten wieder raus. Die Berieselungsanlage ist rausgebaut und jetzt haben wir dort einen Raum, der ist tatsächlich, glaube ich, weltweit einmalig im Moment. Jetzt haben wir gerade zwei KünstlerInnen dort, die sind jetzt auch gerade da und machen Akustikstudien in diesem Raum und sie haben eine Professorin der Stanford-Universität in den USA mitgebracht, die den Raum, sie hat mir gestern erzählt, sie macht gerade einen akustischen Fingerprint von diesem Raum, in dem sie da diese Akustikstudien durchführt. Und es wird dann darin ein Soundkunstwerk sein. Ich freue mich total drauf, es wird total spannend. Dann haben wir große Behälter, sogenannte Dionatbehälter, deionisiertes Wasser war da drin. Zwei große Blechbehälter, die auch, wenn man da reintritt, wie große Kuppeln, 15 Meter hoch ist, also diese 15 Meter hohe Blechblätter.
Wie so ein riesen Blechsilo.
Ja. Und der war bisher komplett mit Wasser gefüllt und passenderweise kommt dann auch eine Arbeit rein von Duke Jordan, die eine Unterwasserwelt abbildet. Worlds Away heißt diese wunderbare Arbeit. Der andere wird von Hitto Steyer belegt werden. Wir arbeiten ganz intensiv mit diesen Räumen und es wird total spannend.
Wie ist das eigentlich für Sie, Lars Neuenfeld? Sie haben ja wirklich viele Dinge gemacht, ne? Also Koch gelernt, das ist ja immer eine sichere Bank, um Freundinnen und Freunde zu halten und zu beglücken. Kochen Sie eigentlich als Festivalchef auch fürs Team?
Nein.
Warum nicht?
Habe ich noch nie getan.
Ja, aber...
Nee.
Fehlt die Zeit.
Vielleicht ich will auch nicht andere Menschen mit meinen angestaubten Kochkünsten langweilen.
Sie haben mal gesagt, Sie seien ein guter Koch.
Ja. Meine Kinder sagen das. Also meine Tochter sagt, dass ich ein guter Koch bin. Mein Sohn meistens auch noch. Doch.
Worauf ich hinaus wollte. Kochen hin, kochen her. Kulturveranstaltungen zu organisieren, das war über Jahrzehnte ein Hobby von Ihnen. Jetzt ist es ein ziemlich ausfüllendes Berufsleben. Ist das ein Unterschied?
Es ist insofern ein Unterschied, als dass mir das Hobby weggebrochen ist. Und das ist so eine seltsame Lebenssituation. Also bis 22 habe ich das immer als Hobby gemacht. Es war auch, da mich jemand gefragt hat, was machst du als Hobby, habe ich nicht Schwimmen oder Joggen gesagt, sondern ich mache Kulturveranstaltungen. Oder jetzt ist es anders und ich habe noch keinen Ersatz gefunden. Ich habe noch kein Hobby wieder. Aber ich habe jetzt mir eine Trompete zum Geburtstag schenken lassen. Von meiner Frau.
Können Sie schon oder lernen Sie noch?
Ich versuche einen dauerhaften Ton im Moment diesem Instrument zu entlocken. Und wenn das mir gelungen ist, möchte ich Unterricht nehmen.
Sie müssen eine unglaublich tolerante Frau haben. Dass sie einen Anfänger auf der Trompete blasen lässt, ist ja schlimmer als Geige. Oder? Ja.
Also meine Frau, meine Familie ist damit ganz d'accord, aber unsere Nachbarn.
Ja, klar. Nee, man sollte relativ alleine.
Ja.
Aber ich habe jetzt mit Zeit. Von 10 Hektar
Und es gibt einen Trick für das Üben am Anfang. Man muss ja nicht immer nur die Trompete quälen, sondern man kann auch einfach das Mundstück quälen. Da kommt der Ton nicht so raus, aber man kann die Anblastechnik üben.
Ich muss ganz ehrlich sagen, Lars Neuenfeld, am Anfang und vor dem Kulturhauptstadtjahr war ich ein bisschen skeptisch und ich habe dann auch lange nicht begriffen, was wollen die denn eigentlich? Was ist denn der Purple Path? Mittlerweile habe ich es verstanden. Burgstedt ist ja auch dabei mit dem Taura-Steinturm und den hinreißenden Installationen von Via Lewandowski und so weiter und so fort. Sehr, sehr viel, was auch bleiben könnte. Die Begehungen, Bestandteil des Kulturhauptstadtjahres, werden auch bleiben und fortgesetzt, nehme ich an.
Sicher.
Das heißt, insgesamt wird das Kulturhauptstadtjahr im Rückblick, auch nach der Bilanz, die sicherlich sehr, sehr spannend wird, die wirtschaftliche Bilanz als Erfolg gesehen werden. Was glauben Sie?
Also Stand jetzt, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte rum, würde ich sagen, ja, also es ist jetzt schon erfolgreich im Sinne dessen, also dass Menschen gekommen sind, dass es etwas entfacht hat, auch in der Stadt, dass neue Dinge, neue Initiativen sich gebildet haben. Die große Frage ist die sogenannte, also wir sprechen ja nur noch Englisch in Chemnitz mittlerweile, ist die Legacy. Also das, was danach bleibt. Ja, das ist ja alles irgendwie so, es gibt ja so viele neue Worte, die man in den letzten Jahren da irgendwie reingenommen hat. Legacy ist die Zauberformel, also das, die Nachhaltigkeit. Was passiert danach eigentlich mit den ganzen Veranstaltungen, mit den neuen Formaten? Ich war letzte Woche beim Garagenfestival, ne, dieses Thema mit den 3000 Garagen, wo ich auch ehrlich gesagt auch ganz lange überhaupt nicht verstanden habe, was
ich habe. Ich habe gedacht, ist es eigentlich das Einzige neben dem Purple Puff, was ihr tagsüber macht? Ja? Und nichts gegen Garagenhöfe und Schrebergärten, aber.
Ja, aber mittlerweile, ich glaube, das ist eine gute Geschichte und das
Team hat es gut. Es sind gute Geschichten, es sind 3000 gute Geschichten wahrscheinlich.
Ja. Aber an dieses Garagenfestival, es war total süß, es war schön, es nimmt total viel die Menschen, alle Menschen wirklich mit. Das ist wirklich, das ist dem Programmteam, das ist auch Stefan Schmidtke, gut gelungen, breite Bevölkerungsschichten mitzunehmen, keinen Event zu bauen für irgendwie eine Elite. Das ist gelungen und das irgendwie zu verstetigen. Also die Frage ist natürlich, gibt es nächstes Jahr auch nochmal ein Garagenfestival? Es war doch so schön. Das lässt sich aus einer kommunalen Kulturförderung unmöglich ausbezahlen. Die kommunale Kulturförderung ist eh schon voll. Da gibt es noch keine wirkliche Antwort drauf. Wie man diese Menschen, die man jetzt so aktiviert hat, auch dieser europäische Gedanke, wir denken ja nur auch viel internationaler noch als vor dem Kulturhauptstadtprozess. Wir haben uns mit Festivals in Europa vernetzt. Wo ist denn die Nachhaltigkeit? Diese Frage ist noch nicht beantwortet.
Wobei ich annehme, dass hunderte Garagenbesitzerinnen und Besitzer völlig anders auf ihre Garage blicken als vor dieser Aktion.
Richtig.
Und von daher etwas Ähnliches erreicht wurde wie bei Begehungen seit 2003.
Ja, das kann man so sagen, doch auf jeden Fall. Also wenn man über diese schnöde finanzielle Ebene und wie soll das Ganze zukünftig finanziert werden, schaut, also was macht's mit der Stadt, das wird man erst in den Folgejahren sehen, so mit der Bevölkerung.
MDR Kultur trifft Lars Neuenfeld, Leiter des Kunstfestivals Begehungen in Chemnitz vom 18. Juli bis zum 17. August auf dem Gelände des stillgelegten Braunkohleheizkraftwerks Nord in Chemnitz. Lars Neuenfeld, viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank.
Ja. Und viel Freude und Kraft bei der Vorbereitung.
Ja, werden wir haben. Ich danke für die Einladung. Ja, toll.
Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bill und in der kommenden Woche ist Alexander Estis zu Gast. Der Schweizer Schriftsteller, Publizist und Journalist ist 6 Monate lang Stadtschreiber in Dresden.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.